Bett. Wir feiern heute ja den dritten Advent und entsprechend haben wir auch das Thema gewählt zum dritten Advent oder allgemein zum Advent. Das heißt, die messianische Zeit klopft an. Und ich möchte jetzt einen unserer Unti-Schüler nach vorne bitten, den Simon Brecht. Er wird uns jetzt den Text vorlesen. Lukas 1 ab Vers 5. So, deutlich reinreden. Ne?
Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte der dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abijah gehörte. Seine Frau stammte wie aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinem Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltende Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempeln des Herrn zurückzugehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keinen starken Getränke zu sich nehmen und liegen und Geister erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft der Elia wird vor dem Herrn hergegeben. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungewohnsamen werden ihre Gesinnungen ändern und sich nach denen richten, die so leben. Wie es Gott gefällt, so wird der Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zum Engel: Woran ich erkenne, dass alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel des Herrn erwiderte: Ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meine Worte nicht geglaubt, sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Wir haben eine Fülle von Gedanken gehört, bereits aus diesem Text, den Simon uns da liebevoll vorgelesen hat. Und es ist ja unmöglich, auf diese Fülle von Gedanken einzugehen. Und deshalb möchte ich einfach so drei Aspekte heute Morgen herausgreifen aus dieser wunderbaren und eindrücklichen Geschichte. Und ich komme gleich zum ersten Aspekt, der heißt: Die messianische Zeit klopft an, weil Gottes Wort absolut zuverlässig ist. Und weil Gottes Wort absolut zuverlässig ist, ist es auch absolut vertrauenswürdig. Bestimmt ist euch allen schon aufgefallen, wenn man die Bibel liest, so ganz allgemein, dann stößt man immer wieder auf viele, viele Details. Zum Beispiel auf Zahlen oder historische Angaben oder auf Registern von Namen oder von Geschlechtern. Es gibt ja in der Bibel ganze Kapitel, die sind voll mit Geschlechtsregistern. Und ich weiß noch gut, als ich damals neu zum Glauben kam, hat mich das manchmal ein bisschen genervt. So viele Details, so viele Zahlen, so viele Register und Namen. Ich habe mich manchmal die Frage gestellt, was nützt das mir für meinen Alltag als Confiseur-Lehrling? Ich kam zum Glauben kurz bevor ich anfing, in die Lehre eintrat als Confiseur. Da habe ich auch angefangen, in der Bibel zu lesen. Leider habe ich vorher kaum in der Bibel gelesen. Aber dann begann ich in Matthäus, ich weiß noch ganz genau, regelmäßig immer am Morgen früh die Bibel zu lesen. Und dort findet man in diesen Evangelien ja so viele Details über die Pharisäer. Und ich habe jeweils gedacht, was nützt mir das in der Backstube? Da muss alles schnell gehen, wir waren immer gehetzt. Gleiche Beruf übrigens, wie die Sarah hat, habe ich gelernt. Konfisseur in der Backstube, da war immer ein Gehetze, musste alles schön sein und vor allem gut schmecken. Und bei den Pharisäern, wenn man da liest, die hatten ja stundenlang Zeit, rumzusitzen und zu diskutieren. Was nützen mir all diese Details? Ist das nicht Zeitverschwendung? Und auch in diesem Text werden uns einige Details erwähnt. Zum Beispiel die Zeit, wo das alles geschehen ist, oder es wird uns gesagt, die Herodes damals König war von der damaligen römischen Provinz Judäa. Es wird uns gesagt, dass Zacharias Priester war, aber dann wird uns auch noch gesagt, dass er Priester war in der Abteilung des Abia. Was nützt das mir im Alltag? Es wird erzählt, dass da ein Los geworfen wurde. Es wird sogar berichtet, dass der Engel rechts vom Altar stand, als er zum Zacharias redet. Ist doch egal, ob der rechts oder links steht. Doch Ballast. Aber gerade diese Details zeigen, dass Gottes Wort absolut zuverlässig ist. Gerade diese Details zeigen auch, dass die Bibel eben keine Romane erzählt, sondern Tatsachen aus Gottes Geschichte. Und auch außerbiblische Quellen bestätigen ja, wie präzis Gottes Wort immer wieder ist. Zum Beispiel dieser Herodes, das war damals eine ganze Regierungs- oder Herrschaftsdynastie von Herodianern, hat man ihnen gesagt. Und aus diesem Text wissen wir ganz genau, welcher es war in dieser Dynastie, nämlich der Herodes der Große. Oder gerade diese Details zeigen die Übereinstimmung auch mit dem Alten Testament. In 1. Chronik 24 wird uns zum Beispiel gesagt, dass die Priesterschaft in 24 Abteilungen aufgeteilt war. Und die achte Abteilung war eben diese Abteilung des Abia, von der wir hier jetzt auch gelesen haben. Da wird uns auch gesagt, dass jeder dieser Priester in diesen Abteilungen zweimal im Jahr eine Woche lang Priesterdienst hatte in Jerusalem im Tempel. Die mussten dann kommen von ihren Wohnorten in ganz Israel und dort eine Wohnung mieten und diesen Dienst versehen. Und höchstens einmal während einer ganzen Priesterlaufbahn war es so, dass ein Priester dieses Räucheropferaltar darbringen durfte, von dem hier berichtet ist. Und das wurde entschieden durchs Los, wie wir gelesen haben. Aber das war nicht ein Lösle wie bei uns, so sick, sack, suck und du bist er und redlich dus. Sondern dieses Los nach der Bibel, das hat eine prophetische Bedeutung gehabt im Alten Testament. Da hat man erwartet, dass Gott jetzt redet. Das war also eine außerordentliche Auszeichnung für einen Priester, wenn das Los auf ihn fällt, wenn er einmal in seiner ganzen Dienstzeit, seines ganzen Lebens dieses Räucheropfer darbringen durfte. Und zugleich war es auch die große Chance, das wussten alle in Israel, dass sich Gott jetzt offenbart, dass Gott jetzt redet. Und das ist ja genau passiert. Hier hat die messianische Zeit angeklopft, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb der erste Punkt, die messianische Zeit klopft an, weil Gottes Wort absolut zuverlässig, absolut vertrauenswürdig ist. Und zwar in Bezug auf die Vergangenheit, das zeigt dieser Text ganz deutlich. Aber Gottes Wort ist auch zuverlässig in Bezug auf die Gegenwart. Das heißt, wir dürfen uns zu 100% auf Gottes Wort verlassen, noch heute. Und Gottes Wort ist auch absolut zuverlässig in Bezug auf die Zukunft. So wie alle über 300 Prophezeiungen, die ja Jahrhunderte vorher auf Christus hin gesagt und geredet wurden, alle wortwörtlich sich erfüllt hatten damals, so wird Gott auch alle ausstehenden Zusagen, die wir noch haben in der Heiligen Schrift, die noch nicht erfüllt sind, er wird alle ebenso wortwörtlich erfüllen. In Bezug auf die Weltgeschichte und in Bezug auch auf die Heilsgeschichte. Was ist das für ein Trost? Gottes Wort ist absolut zuverlässig, noch heute. Gerade in einer Zeit, wo die Menschen so orientierungslos geworden sind. In der Zeit, wo wir heute leben, wo so vieles ins Rutschen gekommen ist. Auch in Bezug auf Wertefragen. Wo mancher sich fragt, was gilt denn eigentlich noch heute, wenn nichts mehr gilt? Trendforscher sagen, das Einzige, was heute in unserer Gesellschaft noch konstant ist, ist das, die Tatsache, dass nichts mehr konstant ist. Was für ein Trost! Was gilt denn heute noch? Die Antwort ist Gottes Wort. In einem Lied heißt es, wenn Menschenworten längstens sind vergangen, steht Gottes Wort doch fest. Und im Psalm 119, Vers 9, ich habe das diese Woche wieder gelesen, es kam mir vor, wie das vorgestern niedergeschrieben wurde, dieser Psalm 119. Dort steht nämlich unter anderem im Vers 9, wie kann ein junger Mensch den richtigen Weg finden für sein Leben? Das gilt ja nicht nur für die jungen Menschen. Wie kann ein Mensch denn überhaupt den richtigen Weg finden für sein Leben? Das gilt für uns alle. Und die Antwort lautet, ihr kennt es wahrscheinlich viele von uns, wenn er sich hält an Gottes Wort. Zu Spurgeon ist einmal ein junger Mann gekommen und hat gesagt, ich möchte etwas vom Leben haben. Hat Spurgeon gesagt, Sie sind aber bescheiden. Mit so wenig würde ich mich nicht zufrieden geben. Ich möchte nicht nur etwas vom Leben haben, sondern ich möchte das ganze Leben haben, die Fülle des Lebens haben. Das wirst du, junger Mann, haben, wenn du dich hältst an Gottes Wort. Erster Punkt also, die messianische Zeit klopft an, weil Gottes Wort absolut zuverlässig ist. Und ich komme jetzt bereits zum zweiten Punkt, der heißt, oder zweiten Aspekt, die messianische Zeit klopft an durch die ganz unaufgeregte Hingabe eines stillen oder unscheinbaren Ehepaars. Mir ist das ans Herz gegangen, als ich das las in der Vorbereitung, wie von Zacharias und von dieser Elisabeth berichtet wird. Ich lese das nochmals im Vers 6. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Und sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Wisst ihr, welches Wort mir in der Vorbereitung in die Augen gesprungen ist? Ja, seht, wie er gut hinschaut vorne auf die Leinwand. Ich habe ja schon oft über diesen Text gepredigt, aber dieses Wort ist mir noch nie so in die Augen gesprungen. Ihr seht es da vorne. Wenn es heißt, beide lebten so, wie es dem Herrn gefiel. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ein kleiner Satz, aber der sagt viel aus. Beide lebten so, wie es dem Herrn gefiel. Wie wertvoll ist es, wenn Mann und Frau in einer Ehe eins sind oder eins werden, zusammen Gott zu dienen. Wie wertvoll ist es, wenn Mann und Frau eins sind, Jesus an die erste Stelle zu setzen in ihrem Leben. Da bricht Dynamik los in einer Ehe. Hatte kürzlich wieder einmal ein Paar bei mir zum Gespräch zu Hause. Sie möchten im Jahr 2018 heiraten. Früher war das mehr der Fall, heute ist das ein bisschen seltener geworden. Alte Pastoren sind da nicht mehr so gefragt, das ist ganz normal. Ich habe das Umgekehrte auch erlebt, als ich jung war. Da hatten wir Trauungen. Und weil wir so viel Trauungen hatten, habe ich so eine Checkliste gemacht für solche Gespräche, damit ich nichts vergesse, Vorbereitungsgespräche für eine Trauung. Mit vielen Fragen, dass ich nichts vergesse. Zuerst so ein bisschen kleinere Sachen, Geburtsdatum, das muss man wissen für den Eintrag in die Traubibel. Name der Väter, Mütter, Berufe der Geschwister und alles, so Fragen. Und dann, je weiter es geht auf diesem Blatt, kommen die tieferen Fragen. Eine Frage lautet, und die habe ich diesem Paar jetzt auch wieder gestellt: Wollt ihr zusammen als Ehepaar Jesus dienen? Und ich finde das immer so schön, ich habe das oft erlebt, wirklich oft erlebt, wenn so die Fragen kommen, gucken sich die beiden meistens mal ein bisschen einen Moment an, und wenn so beide strahlen und sagen, ja, das wollen wir. Und wir haben das schon am Anfang, als unsere Beziehung dann fester wurde, haben wir darüber geredet, was sind die Prioritäten unserer Zukunft. Wir wollen zusammen Jesus dienen. Was für ein Segen! Das bringt von Anfang an schon eine Beziehungsqualität in eine Ehe hinein. Das ist etwas Schönes, eine gewisse Tiefe. Und solche Ehen hinterlassen Spuren für die Ewigkeit. Und darum sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 6, Vers 14, dort sagt er, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben. Oder die alte Luther-Übersetzung habe ich noch besser so im Gehör, dort heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ich glaube, das gilt vor allem fürs Heiraten. Das kann ja nicht fürs Wirtschaftsleben bedeuten, sonst könnten wir ja die Welt räumen, wie es Paulus sagt. Keine geschäftlichen Beziehungen zu Ungläubigen haben. Das gilt für die Ehen. Mach nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben. Und ich habe darüber lange nachgedacht. Und ich bin heute so froh, als ich noch ein junger Kerl war, Single. Ich bin froh, dass das deutlich verkündigt wurde, sogar an Großevangelisation. Mache ich mich gut erinnern. Wir saßen da als junge Kerle und junge Frauen, so 16, 17, bei Wilhelm Pahls damals noch, der hat Postordnung durchgegeben. Er hat richtig gebrüllt manchmal auf der Kanzel. Er hat gesagt, wenn du einen ungläubigen Partner heiraten wirst, das kannst du tun, aber du hast keine Verheißung, dass der nachher Christ wird. Wenn du denkst, den kann ich missionarisch dann gewinnen. Du hast keine Verheißung. Und wir saßen da, boah. Und heute sind wir alt geworden, meine Generation von jungen Christen. In meinem Freundeskreis gibt es kaum eine Ehescheidung. Viele stabile Ehen. Warum? Segen Gottes. Weil deutlich verkündigt wurde und Gott uns die Gnade gab, gehorsam zu sein. Wir wurden letzte Woche noch eingeladen von seinem befreundeten Ehepaar im gleichen Alter, bei einem Restaurant. Da sagt der Mann plötzlich, wenn ich meine Frau nicht hätte, ich wäre geistlich nicht dort, wo ich heute bin, und auch geschäftlich nicht. Die denkt an alles, was ich vergesse. Was für ein Segen. War jetzt jahrelang auch Gemeinde in der Gemeindeleitung, 20 Jahre in einer Gemeinde, im gleichen Alter wie ich. Was für ein Segen. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Darf ich euch zur Ermutigung noch eine nette Geschichte erzählen, die mir auch mal in den Sinn gekommen ist bei der Vorbereitung. Ich hatte vor einigen Jahren noch eine Trauung im Kanton Bern von einem jungen Paar. Da haben wir, war ihm auch eingeladen am Abend, am Fest, das war ein wunderschönes, fröhliches Fest. Ich weiß nicht mehr genau, es war ganz am Schluss des Festes, glaube ich, nach Mitternacht ging ich nach draußen oder auf die Toilette, ich weiß es nicht mehr. Was ich aber noch weiß, wo ich nach draußen gehe, steht dort der Großvater der Braut, Tränen überströmt. Und ich sagte, was ist denn los? Und da habe ich gemerkt, es waren Freudentränen. Und deshalb hat er die Festversammlung da verlassen, die Gesellschaft, dass niemand sieht, dass er weint vor Freude und sagt zu mir, schau dir doch mal dieses Paar an. Die gehen beide bewusst mit Jesus den Weg, was für ein Segen. Und die Tränen sind ihm so runtergelaufen. Er ging da für sich da weinen draußen, dass es niemand sieht. Das ist mir zu Herzen gegangen. Heute haben sie zwei Kinder. Und die Gemeinde hat sich schon bereits geholt, dass er mitkommt in die Gemeindeleitung. Was für ein Segen. Jetzt aber wieder zurück. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Aber jetzt heißt es weiter, Zacharias war bereits schon alt. Und von der Elisabeth heißt es, sie war unfruchtbar. Ja, das ist doch eine Sackgasse für eine anbrechende messianische Zeit. Da geht doch nichts mehr mit den beiden. Aber es ist so typisch für Gott. Gott braucht oft menschliche Auswegslosigkeiten. Gott braucht oft menschliche Verlegenheiten, gewissermaßen so wie ein Sprungbrett, damit er seine Herrlichkeit und seine Macht deutlich machen kann. So wie hier. Gott hat diese Schwachheit der Unfruchtbarkeit des Alters gebraucht, um einen Auftakt zu machen für das anbrechende messianische Reich. Und jetzt ist Zacharias im Tempel, haben wir gehört und gelesen, und wird überrascht, als da plötzlich dieser Engel mit Namen Gabriel auftaucht. Übrigens, der Name Gabriel, dieser Engel, der tritt immer wieder auf in der Bibel, wenn es um eine endzeitliche Botschaft geht. Zum Beispiel im Buch Daniel wird er auch erwähnt, dieser Engel Gabriel, mit einer endzeitlichen Vision. Und hier geht es ja auch um eine endzeitliche Botschaft. Ich lese das nochmals, Vers 3, wo es dann weiter heißt, doch der Engel sagt zu ihm, zu Zacharias, du brauchst dich nicht zu fürchten, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Zacharias wird hier nicht nur überrascht von dem Auftreten oder Auftauchen dieses Engels, das natürlich auch, aber er wird nicht nur überrascht von der Ankündigung, dass er im Alter noch ein Kind bekommen soll, das auch, sondern er wird jetzt, und auf das möchte ich hinausgehen jetzt, weil ich nicht auf alles kann, er wird auch überrascht durch diese Anweisungen, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Also er wird überrascht von der Anweisung, wie dieses Kind heißen soll. Das war damals ein Tabubruch. Damals war das tief verankert in der Gesellschaft, Namensgebung ist alleine Sache des leiblichen Vaters. Und das wird hier durchbrochen. Und das hat auch für einige Irritationen gesorgt, wenn wir das weiterlesen, diese Geschichte. War ein Bruch mit der Norm, mit der damaligen. Und doch, dieser Aspekt will uns zeigen, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Damit signalisiert der Engel Gottes, dieses Kind, das wird nicht dir, Zacharias, gehören. Dieses Kind wird nicht der Elisabeth gehören, sondern dieses Kind gehört Gott. Was war die Botschaft dahinter? Dieses Kind gehört Gott. Natürlich hatte der Johannes noch eine besondere heilsgeschichtliche Bedeutung, haben wir auch gelesen. Schon im Mutterleib wurde er erfüllt mit einem prophetischen Heiligen Geist. Und er wird kein Wein trinken, das typische Zeichen auch für die Nasiräer, die besonders Gott geweihten. Und trotzdem denke ich, dieser Aspekt ist auch hilfreich für uns Eltern. Noch heute. Wo der Engel unmissverständlich deutlich macht, das Kind gehört Gott und nicht euch beiden. Das gilt nämlich noch heute. Und ist noch heute für uns Eltern hilfreich, wenn uns bewusst ist, diese Kinder, die wir geschenkt bekommen haben, die gehören letztendlich nicht uns, sondern Gott. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo der Trend so schwankt, einerseits zwischen Vernachlässigung der Kinder und auf der anderen Seite von Überbehütung der Kinder. Wir haben ja einige jetzt Pädagogen in unserer Familie, das gibt immer heiße Diskussionen am Tisch über all diese Themen. Vernachlässigung der Kinder, weil der Vater nicht da ist oder beide nicht da sind oder weil beide gar nie erzogen wurden. Wie will man dann Kinder erziehen? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite diese Überbehütung von Kindern, weil man das Kind zum Nabel der Welt macht. Alles dreht sich nur immer um das eigene Kind. Oder Eltern versuchen, vielleicht vor allem auch Müttern, im Kind, im eigenen seinen Selbstwert zu finden. Und deshalb bindet man es an sich und merkt gar nicht, dass man es zu einem Egoisten erzieht. So dieses Spannungsfeld zwischen Vernachlässigung und Überbehütung der Kinder. Ich hatte 10 Jahre ja Kinderlager. Also es war manchmal lustig, wenn die Mütter die Kinder ablieferten. Also ich habe mich manchmal ein bisschen amüsiert. Da hörte ich jeweils, hast du noch die letzten Ermahnungen, die kaum mehr aufhörten für den kleinen Jungen, die Kleider und so und denk den dran und so und weiß ich was. Und ich habe alle Medikamente eingepackt für alle Möglichkeiten von Krankheiten, die in diesen 2 Wochen auftreten könnten. Und die Burschen standen manchmal da. Und bei manchen habe ich gesehen, wie der froh war, dass seine Mutter endlich abgehauen ist. Einige haben so richtig aufgelebt. Endlich nicht die Mutter, die immer so, hast du und tu doch und mach und hast nicht. Und es gab Eltern, die mir sagen, oh mein Sohnemann, der isst denn diesen Salat nicht und jenes Salatblättchen auch nicht. Und wenn's Körner hat in der Salatsoße, geh gar nicht. Oder wenn's Tomaten hat, das gibt Ausschlag und so weiter. Was soll man da machen als Lagerleiter? 40 verschiedene Menüs. Bla, 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 bla. Wir haben ein Ritual daraus gemacht. Wir haben jeweils das Lied gesungen von Margret Birkenfeld. Wir haben das richtig ritualisiert. Wir haben das geschrien, nicht nur gesungen vor dem Essen. Was auf den Tisch kommt, essen wir. Linsen, Bohnen, Fisch, Salat, Pfannkuchen und Spinat. Schmeckt es uns auch einmal nicht, ziehen wir trotzdem kein Gesicht. Was auf den Tisch kommt, essen wir. Nur nicht das Geschirr. Das war Ritual. Und sie haben gegessen, was sie zu Hause nicht gegessen haben. Und die Mutter sagt, das geht gar nicht. Gibt Ausschlag, ich habe nie Ausschläge gesehen. Ja, ich möchte ja nicht die Eltern schlecht machen. Aber ich denke, diesen Text, der hilft uns. Dieses Bewusstsein, unsere Kinder, die gehören nicht uns. Das gibt uns eine gesunde Balance zwischen Vernachlässigung und Überbehütung. Dieses Bewusstsein, wenn wir biblisch denken, unsere Kinder, die gehören nicht uns, sie sind uns nur für ein paar Jahre anvertraut, dass wir sie wieder abgeben an Gott. Schon interessant, über Kindererziehung steht fast nichts in der Bibel. Aber das, was steht, das ist zentral. Das werde ich jetzt einblenden. Es heißt, eure Erziehung soll die Kinder hinführen zu einem Leben mit dem Herrn. Das ist das Gegenteil, zum die Kinder an sich binden. Es gibt ja sowieso ein Riesenloch, wenn sie dann irgendwann doch einmal ausfliegen. Nochmal weiß man nicht mehr, was reden mit dem Ehepartner. Deshalb hat meine Mutter oft gesagt, Kinder gehen, Männer bleiben. Das ist ein biblisches Prinzip. Zuerst die Pflege der Ehe und dann die Pflege, die kommt vor der Kindern. Und das Schöne ist, die Kinder können nur profitieren, wenn die Eltern ihre Ehe pflegen. Das ist biblisch. Meine Mutter war eine kluge Frau, die hat viel so Sprüche gemacht. Kinder gehen, Männer bleiben. Und auch in der Kindererziehung geht es eben darum, nicht die Kinder mich zu binden, sondern ich bin ja überfordert. Ich kann den Kindern nicht alles abnehmen. Ich kann sie nicht vor allem bewahren. Deshalb will ich sie hinerziehen zum Herrn, dass sie Vertrauen zu Jesus finden, der sie besser beschützt als ich als Vater. Dass sie eine Liebe bekommen für diesen Jesus. Wir können das nicht organisieren. Aber das ist unser Auftrag. Da gäbe es noch mehr zu sagen, aber ich möchte das bewenden lassen. Hab mich so erfreut und ermutigt. Die messianische Zeit klopft an durch die unaufgeregte Hingabe eines eigentlich stillen, eines unscheinbaren Ehepartners. Und so komme ich noch, Ehepaares, und so komme ich noch zum dritten Aspekt. Die messianische Zeit klopft an, indem Gott die Ankunft und die Wirksamkeit von Jesus als dem Messias vorbereitet durch diesen Johannes. Da sind ja auch viele Aspekte drin in diesem Text. Ich lese nochmals aus Vers 17, wo es heißt von diesem Kind, das noch geboren werden soll, von diesem Johannes, er wird vor dem Herrn hergehen. Und weiter heißt es, so wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Das war also die Aufgabe des Johannes, das Dürre vorzubereiten, die menschlichen Herzen vorzubereiten, dass Jesus ins Herz einziehen kann, dass Jesus möglichst viel Raum gewinnt in den Herzen der Menschen. Ein wichtiger Dienst vom Johannes des Täufers. Vorbereitend die Ankunft des Herrn. Es war aber auch ein gefährlicher Dienst. Die Bibelkundigen unter uns wissen, es hat ihm den Kopf gekostet. Er wusste das wahrscheinlich. Das wird mir den Kopf kosten, hat es aber trotzdem gemacht. Als er zum Herodes ging und sagte, es ist nicht recht, dass du im Ehebruch lebst. Und das hat genügt, als die Ehebrecherin dachte, dem will ich an den Kragen gehen und ließ ihn enthaupten. Es ist noch heute so, mancher Prediger muss Kopf und Kragen riskieren, wenn er Menschen ihre Sünde aufzeigt. Manchmal auch Gemeindegliedern. Oh, da ist der liebe Pastor nicht mehr der liebe Pastor, sondern manchmal persona non grata. Ein mutiger Dienst, den dieser Johannes der Täufer gemacht hat. Aber ein wichtiger Dienst, ich sage es noch einmal, das Dürre vorzubereiten, dass Jesus ins Herz der Menschen einziehen kann, dass Jesus Raum hat, allen Raum im Leben von uns Menschen. Und dieser Johannes der Täufer, der lebt ja nicht mehr, der ist schon lange gestorben, eben enthauptet worden. Aber das Schöne ist, der Heilige Geist führt noch heute diesen, ich sage jetzt diesen Liebesdienst weiter. Vorbereitete Herzen für den Einzug von Jesus. Der Heilige Geist, er findet noch heute Wege bei Menschen, die aufrichtig sind, dieses Werk der Vorbereitung zu tun, dass Jesus einziehen kann, dass Jesus Raum gewinnt. Und ich möchte jetzt jemand aus unserer Mitte nach vorne bitten, die Yvonne Mohr. Komm bitte nach vorne. Sie wird uns erzählen, wie sie diese Vorbereitung, diesen Advent persönlich erlebt hat, Yvonne. Und wir wechseln jetzt auf Dialekt, gell? Das ist besser für dich. Yvonne, du hast ja jahrelang keinen persönlichen Zugang gehabt zu Jesus. Obwohl du, darf ich es so sagen, du korrigierst mich, eine fromme Frau gsi bist, eine sehr religiöse Frau gsi bist. Und darum erzähl uns doch, wie bist du innerlich vorbereitet worden, dass du heute in einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu dem Jesus darfst?
Das hat mit Abendmahl zu tun gehabt und mit Gebet. Und ich habe gebetet zum lieben Gott, zum lieben Vater. Und vor allem beim Abendmahl hatte ich immer das Gefühl, Jesus ist für mich ein Kreuz gegangen. Wieso danke ich ihm nicht persönlich? Und das, ich habe dann mal angefangen, wenigstens nach dem Abendmahl ihm oder beim Abendmahl ihm zu danken. Mich hat es dann aber je länger, je mehr, habe ich mich gefragt, könnte ich nicht auch zu Jesus selber beten? Und ich habe die Antwort einfach nicht gekannt. Ich habe sie wirklich nicht gekannt. Das hat mich über ganz lange Zeit wirklich beschäftigt. Also ich glaube, das war fast ein Jahr gewesen. Und ich bin dann sogar im Gottesdienst gesessen und habe einfach einen Namen gehört. In meinem Kopf einen Namen gehört, nichts anderes. Das war Stephanus gewesen. Jetzt muss ich noch sagen, dass ich die Bibel praktisch nicht kennt habe. Einfach so die Geschichten von der Sonntagsschule und so. Aber sonst habe ich die Bibel nicht kennt. Aber ich habe ein Buch gehabt. Und zwar war das ein Handbuch zur Bibel. Das habe ich mir neu gekauft, weil ich denke, jetzt fange ich dann irgendwann mal an, die Bibel zu lesen. Und dann bin ich heim und habe das Buch aufgeschlagen. Im Inhaltsverzeichnis, S, ja, irgendwo. Und ich habe es jetzt nochmal aufgeschlagen und habe dann gesehen, vor dem S hat es eine spezielle Seite. Und dort steht Gebete der Bibel. Und ich habe die Seite wirklich aufgeschlagen und habe dann gedacht, Gebete der Bibel, das habe ich jetzt wirklich, ich habe unseren Vater kennt, aber sonst nicht. Und dann habe ich dort die Liste durchgeschaut und dann steht drinnen Gebet des Stephanus. Und dann habe ich nachschauen, Apostelgeschichte 7, Vers 59, vielleicht liest mir der Matthias das vor.
Während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus oder lieber Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf.
Weiter vorne steht noch Johannes, erfüllt vom Heiligen Geist. Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist. Also ich habe gewusst, dass ich mit jemandem hat betet, der weiss, wovon er redet, ist erfüllt vom Heiligen Geist. Und das war für mich dann wirklich die Antwort gewesen, die ich gebraucht habe. Und die hat mir kein Mensch gesagt. Und ich weiss nicht, wie bibelkundig ihr seid, aber dann ich auf diesen Vers gestossen bin, habe ich also ein riesen Wunder angeschaut. Und es hat mir natürlich auch durch da gerade noch den Wert der Bibel wirklich ins Herz gelegt. Weil die Antworten, die ich suche, hat es mir dann auch gesagt, stehen wahrscheinlich alle da drin.
Aber was war jetzt die Antwort nochmal, dass wir es genau haben?
Herr Jesus.
Das heisst für dich als Konsequenz?
Ich darf zu Jesus beten.
Okay.
Ich soll zu Jesus beten.
Und vorher nicht gewagt hast?
Wo ich vorher nicht gewagt habe. Es war mir ein Bedürfnis gewesen, aber ich habe mir es nicht getraut, weil ich es nicht so gelernt habe.
Und jetzt hast du plötzlich angefangen, hast den Mut gehabt, zu Jesus beten. Was hat sich da verändert?
Ich glaube, das ist wie wenn du sonst telefonierst. Mit dem Reden, mit dem entsteht die Beziehung. Also es wächst die Liebe, die Freude und du willst schon mehr erfahren. Ich möchte ihn ja besser kennenlernen.
Ja. Vielen Dank, Yvonne. Sie hat das am Hauskreis am letzten erzählt. Das ist doch eine Hammergeschichte. Vorbereitet worden. Plötzlich haben das noch im Kopf. Der Name Stephanus, der gar nicht geläufig ist, sie gehen nachschauen, finde die Bibelstelle, wo der Stephanus direkt zu Jesus redet. Lieber Jesus, und für die, die ist da eine neue Welt aufgegangen, ich darf in eine persönliche Beziehung zu Jesus stehen. Eine lebendige. Das ist der Dienst von der Vorbereitung, den heute der Heilige Geist noch tut. Heute erlebt. Mich hat das so ermutigt, als ich die Yvonne gefragt habe, würdest du das noch allen erzählen, nicht nur uns. Wir haben alle so gemacht im Hauskreis, wo wir diese Story gehört haben, eine wunderbare Geschichte. Bleibst du noch da? Ich würde noch gerne beten jetzt zum Abschluss von diesem Teil und auch noch für dich und auch deine Familie. Jesus, danke viel, viel mal. Und Vater im Himmel, wir dürfen ja zu beiden direkt beten. Dass die messianische Zeit gekommen ist. Jesus, dass du gehorsam gewesen bist und auf die Welt gekommen bist, obwohl du abgelehnt worden bist, obwohl es heisst, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber du hast uns gesehen, Jesus. Danke vielmal. Danke für das Wunder, das du an der Yvonne da hast, an ihrer Familie, der Amanda, Döni, der Ninia und auch Enrico, Enrico unter uns ist. Du hast sie ganz weiter segnen als ganze Familie. Danke, dass wir dich dürfen kennen. Danke auch für die Geschichte von der Hingabe von Elisabeth und von Zacharias, dass sie dürfen ein Kanal sein von deinem Segen, Jesus. Danke vielmals, aber dass du gekommen bist. Wie es heisst in einem Weihnachtslied, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Danke vielmals, Jesus, dass du die Versöhnung vollbracht hast, die wir jetzt auch im Abendmahl feiern dürfen. Amen. Ich möchte jetzt gerne zu diesem Teil vom Abendmahl noch einmal anknüpfen bei Johannes dem Täufer. Es heißt nämlich nur zwei Kapitel weiter von ihm, ich zitiere aus Lukas 3 ab Vers 2, da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Und jetzt wird uns beschrieben in den nächsten Versen, wie er diesen Vorbereitungsdienst oder Auftrag ausgeführt hatte damals. Wenn es weiter heißt, er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Und dort steht, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, und den Rest könnt ihr sehen vorne jetzt auch ab der Leinwand, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel soll abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht werden. Und jetzt kommt das wunderbare Wort, und das ist das Ziel des Dienstes vom Johannes der Täufer noch heute. Macht der Heilige Geist, und die ganze Welt soll die Rettung oder das Heil sehen, das von Gott kommt. Wie hat also Johannes der Täufer diese Ankunft des Messias von Jesus vorbereitet? Indem er etwas ganz Unpopuläres getan in der heutigen Zeit. Indem er zur Buße, zur Umkehr eingeladen hat, so einladen ist eigentlich zu schwach gesagt, aufgerufen hat. Gerade die Pharisäer, die hat er drangenommen, er hat ihnen gesagt, ihr Ottengezüchte und ihr Schlangengebrut, meinet ja nicht so eine Theaterbuße zu tun, sondern tut rechtschaffene Früchte der Buße. Er hat also zur Umkehr, zur Buße aufgerufen. Das war der Vorbereitungsdienst für das Kommen von Jesus. Und das kann man vergleichen wie mit einem Wohnungswechsel noch heute. Was muss geschehen, wenn ein Wohnungswechsel stattfindet, damit der neue Mieter oder Besitzer einziehen kann? Es müssen alle alten Möbel raus. Da gibt es so schlaue alte Vermieter, die wollen einen Deal machen mit dem neuen Besitzer und sagen, ja, wollen Sie das nicht noch behalten und das auch noch? Die Vorhänge schenke ich Ihnen auch noch, damit er seine Entsorgungsgebühren sparen kann. Aber die meisten neuen Besitzer sagen, nein, alles muss raus. So ist es auch bei Jesus. Alles muss weg. Was ein Hindernis ist, dass Jesus einziehen kann. Alles muss raus. Was wieder zu einem Hügel geworden ist. Dass Jesus nicht Raum hat in unserem Leben, wie es hier steht. Jedes Tal soll aufgefüllt werden. Jeder Berg und Hügel soll abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt werden. Und darum darf das Abendmahl, ich sage das ganz positiv jetzt, auch ein Ort des Ausräumens sein. Wenn du merkst, es haben sich wieder krumme Dinge in meinem Leben eingeschlichen. Und du merkst, es ist da noch alter Groll gegen irgendwelche Menschen. Und es hat da wieder einen Hügel gegeben, wo Jesus aus dem Zentrum, aus den Prioritäten meines Lebens verdrängt worden sind. Und deshalb sagt der Apostel Paulus in Bezug auf das Abendmahl, das ist auch Vorbereitung, ein jeder prüfe sich selbst. Es steht nicht ein jeder grüble. Das kennt man auch aus der Seelsorge, dass Leute grübeln und grübeln. Nein, ein jeder prüfe sich selbst. Und wenn wir etwas finden, das macht uns der Heilige Geist bewusst, dann räumen wir aus und dann heißt es, und also esse er. Das ist das Ziel, auch heute. Was hier steht im Vers 6, und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Und so ist es ja auch passiert bei Johannes. Plötzlich sieht Johannes, jetzt kommt auch Jesus zum Jordan. Er sieht ihn zum ersten Mal. Wie hat er reagiert? Wir lesen es in der Bibel. Leider ohne Ton. Aber er hat gejubelt. Er hat gesagt, jetzt kommt er, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist er jetzt, den alle Opfer im Alten Testament, alle Lämmer darauf hingewiesen haben. Jetzt ist er da. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, das heißt, der auch meine Sünden getragen hat. Und darum dürfen wir mit Freuden zum Abendmahl gehen und sagen, so wahr ich jetzt dieses Brot zum Munde führe, genau gleich ist es wahr, dass Jesus auch die Schuld von meinen Sünden auf sich genommen hat. Das ist der Sinn des Abendmahls. So wahr, dass ich diesen Kelch trinke, so wahr ist es, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz auch den berechtigten Zorn über meinem Leben durch sein Blut gestillt hat. Amen.